Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktobrak. Guten Morgen. Willkommen zu unserer Sendung aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Lichterketten im Ramadan, in den deutschen Fußgängerzonen zum Auftakt des Fastenmonats Ramadan eine Festbeleuchtung anzubringen, löste hierzulande eine heftige Debatte aus. Jetzt hat ein Politiker ähnliche Beleuchtung für Berlin vorgeschlagen, dafür schlug ihm Hass entgegen. Jüdischer Karneval, am kommenden Samstag feiern gläubige Juden auch in Deutschland das Purimfest. Es erinnert an die Rettung des jüdischen Volkes im persischen Exil und gilt als ein fröhlich heiteres Fest, wo man sich bunt verkleidet und das Leben feiert. Und Ordensgemeinschaften und ihre Klöster mit den groß angelegten Nutzgärten waren über Jahrhunderte Selbstversorger. Heute ziehen die ehemaligen Klostergärten viele Touristen an, vor allem die Kräutergärten. Heute treffen sich im Vatikan deutsche katholische Bischöfe mit mehreren Kurienkardinälen. Es geht um Reformen in der katholischen Kirche, um den synodalen Weg in Deutschland. Dazu Elisabeth Ponkert.
Der Redebedarf zwischen den Vertretern der Kurie und der deutschen Bischofskonferenz dürfte groß sein. Im Mittelpunkt stehen die Reformvorschläge des synodalen Wegs in Deutschland. Dieser war wegen des Missbrauchsskandals auf den Weg gebracht worden. Die im ZDK organisierten katholischen Laien und die Bischöfe wollten ihn gemeinsam aufarbeiten und darauf basierend notwendige Veränderungen für die Kirche anstoßen. Ein zentrales Ergebnis war die Einrichtung eines sogenannten Synodalen Rats, in dem Laien und Bischöfe gemeinsam beraten und entscheiden sollen. Doch der Vatikan lehnt ihn ab, ebenso seine Vorstufe, den Synodalen Ausschuss. Dies wurde zuletzt Mitte Februar deutlich, als die Bischofsversammlung in Augsburg eine geplante Abstimmung über diesen Ausschuss auf Geheiß aus Rom von der Tagesordnung nehmen musste. Der Vatikan befürchtet, dass ein synodaler Rat die Autorität der Bischöfe verringern könnte. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, hatte im Februar betont, dass man versuchen werde, diese Bedenken mit guten Argumenten zu entkräften. Ein erstes Gespräch zu theologischen und kirchenrechtlichen Themen hatte im Juli stattgefunden. Damals nahm unter anderem Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin teil, die Nummer 2 im Vatikan.
Ein Bericht von Elisabeth Ponkratz. Das war so nicht zu erwarten, dass eine nette Idee so eine heftige Debatte in Deutschland auslöst. Und die Rechtspopulisten hierzulande sahen darin gleich den Untergang des Abendlandes. Aber wodurch fühlte man sich eigentlich getriggert? In der Fußgängerzone in Frankfurt am Main wurde zum Auftakt des Fastenmonats Lichterketten und ein Happy Ramadan-Schild angebracht. Eine Festbeleuchtung in der Größe gab es vorher noch nie in Deutschland. Die Idee findet der SPD-Politiker Orkan Özdemir so gut, dass er die Lichterketten mit Monden und Sternen in Großformat auch in Berlin gerne hätte. Er schlägt vor, dass die Kosten zum Teil vom Landeshaushalt finanziert werden könnten. Als Reaktion darauf bekam er zahlreiche Hassmails. Luise Sammann hat mit ihm gesprochen und war in Berlin-Neukölln unterwegs.
Den Fastenmonat Ramadan hört, riecht und sieht man auf der Neuköllner Karl-Marx-Straße schon von Weitem. Jeden Abend zwischen 6 und 6:30 füllen sich hier die arabischen oder türkischen Restaurants und Imbisse. In den Fenstern der Konditoreien türmen sich mit Pudding und Pistazien gefüllte Süßigkeiten. Und auch für die vielen Dekogeschäfte ist jetzt Hochsaison. Die 43-jährige Amal erzählt, dass bei ihr zu Hause längst die ganze Wohnung geschmückt ist.
Man muss sich vorstellen, es ist sowas wie Weihnachten. Und da kommen dann Lichterketten und Deko und ein Adventskalender, ja, den wir selber befüllen.
Vor allem Lichterketten und Lampen mit kleinen Monden und Sternen gehen im Ramadan gut, bestätigen die Verkäufer auf der Karl-Marx-Straße. Geht es nach Orkan Özdemir, könnte es die bald auch im Großformat geben. Der SPD-Politiker wünscht sich eine öffentliche Ramadan-Beleuchtung für die Hauptstadt.
Wir feiern Weihnachten, machen eine tolle Weihnachtsbeleuchtung. Jeder genießt das. An Chanukka stellen wir Chanukka-Leuchter auf. Und dann wäre es doch toll, wenn man eben auch die Feste der Muslime feiert, indem man eben zum Beispiel sagt, wir feiern Ramadan gemeinsam. Es geht einfach um die Zeichen, um die vielen kleinen Zeichen, die wir als Stadt, als Menschen, als Gesellschaft setzen und die dann eben am Ende zu einer großen Wertschätzung füreinander führen können.
Zumindest ein Teil der Kosten für eine solche Ramadan-Beleuchtung sollte aus dem Landeshaushalt finanziert werden, findet Orkan Özdemir. Ähnlich wie bei der Weihnachtsbeleuchtung am Kurfürstendamm, die der Berliner Senat zuletzt mit 100.000 Euro bezuschusste. Bei Musliminnen und Muslimen der Hauptstadt kommt die Idee gut an. So auch bei Pınar Çetin von der Deutschen Islamakademie in Berlin.
Ich finde die Idee einer Ramadan-Beleuchtung besonders schön, zumal wir das ja auch in verschiedenen Städten dieser Welt schon haben. Gerade an Festtagen möchte man natürlich eine gewisse Selbstverständlichkeit haben, dass man dazugehört, dass man ein Teil dieser Gesellschaft ist. Und es wäre eine kleine Geste, die aber eine sehr große Wirkung hätte.
Doch nicht nur die Muslime, auch Christen zeigen sich offen für die Idee. Selbst die Berliner CDU, sonst selten einer Meinung mit SPD-Mann Özdemir, sei nicht grundsätzlich dagegen, sagt Katharina Senge, integrationspolitische Sprecherin der Partei.
Ich finde, eine Ramadan-Beleuchtung ist eigentlich ein schönes Zeichen dafür, erstmal, dass religiöse Feste zum Leben dazugehören, dass sie was Schönes sind, Menschen miteinander verbinden. Und auch dafür, dass die Muslime hier zu Hause sind.
Allerdings, so Katharina Senge, gäbe es bei der Umsetzung für sie zwei wichtige Voraussetzungen.
Das eine ist, es sollte eine lokale Initiative aus der muslimischen Community geben, die das wollen, die das organisieren und sich auch um die Finanzierung kümmern. Und wenn ein Schriftzug dabei ist, sollte der für alle Berlinerinnen und Berliner verständlich sein.
Eine Komplettfinanzierung durch öffentliche Gelder, wie etwa in Frankfurt, würde die Berliner CDU nicht unterstützen, so Katharina Senge. Detailfragen, die man durchaus diskutieren könnte und müsste, findet Ideengeber Orkan Özdemir. Doch nach seinem öffentlich geäußerten Vorschlag blieb eine konstruktive Debatte in der Hauptstadt bisher aus. Stattdessen berichtet der türkeistämmige Politiker von Hass-E-Mails, die ihn beinahe täglich erreichten. Viele mit bewusst beleidigenden, auch rassistischen Inhalten.
Die Aussagen werden immer extremer. Es gibt kaum noch Tabus eigentlich. Die sollen mit ihren Festen da bleiben, wo sie herkommen. Islamisierung Deutschlands. Dann werde ich natürlich selbst auch ganz oft persönlich angegriffen. Und die ganzen heftigeren Sachen, die muss man hier jetzt nicht ausführen. Ich glaube, das wäre auch zum Teil gar nicht jugendfrei.
Es sei dieser Umgangston und nicht etwa die inhaltliche Ablehnung eines Vorschlags, der ihm und anderen Politikerinnen und Politikern mit muslimischem oder migrantischem Hintergrund zunehmend Sorgen mache, so Orkan Özdemir. Und mit ihm das Schweigen derer, die sich aus Angst zu gewissen Themen lieber gar nicht mehr äußerten.
Und es ist natürlich, ich sage jetzt mal so, dieses Schweigen, das höre ich, ne? Und das hören auch andere. Und ich meine, es ist schon absurd, mittlerweile sagen zu müssen, es sei mutig, sich für eine Ramadan-Beleuchtung einzusetzen, damit alle gemeinsam mit Nachbarn sozusagen dieses Fest begehen können, wie wir es eben auch mit Weihnachten machen oder eben mittlerweile auch mit Chanukka.
Auch aus seiner eigenen Partei erhielt Sozialdemokrat Özdemir auffällig wenig Unterstützung für seinen Vorschlag. Die zuständige Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey wollte sich zunächst nicht konkret äußern. Das Bezirksamt von Neukölln, besonders bekannt für seine große muslimische Community, verweist auf die geltende Haushaltssperre. Und so wird die Ramadan-Beleuchtung in Berlin wohl erstmal auch weiterhin nur im Kleinformat und für den Privatgebrauch erstrahlen. Im Hintergrund aber, so heißt es, arbeitet eine Gruppe muslimischer Geschäftsleute an einer Initiative, die das langfristig ändern will.
Ramadan-Beleuchtung auch in Berlin, ein Beitrag von Luise Sammann. Für Juden in aller Welt beginnt jetzt am Samstag das Purimfest. Es erinnert an die Rettung der Juden vor einem drohenden Pogrom im persischen Exil im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Esther, die jüdische Frau des persischen Königs, soll die Juden dort vor dem Tod bewahrt haben. Daran erinnern auch in Deutschland jüdische Gläubige mit einem bunten Fest, wo es ausgelassen zugeht und Freunde, Nachbarn und Verwandte eingeladen werden. Oftmals Jedenfalls wird Purim jüdischer Karneval genannt, weil selbst die Strenggläubigen ausgelassen feiern, sich verkleiden und Alkohol trinken, während es für die Kinder Geschenke und Süßigkeiten gibt. Aber wie wird es in diesem Jahr sein? Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, wird in diesem Jahr Purim trotzdem gefeiert oder vielleicht gerade deswegen? Ina Rotscheid berichtet.
Also ich habe mich wie Mary Poppins angezogen. Ich habe einen Rock von meiner Mutter genommen und ihn ein bisschen kürzer genäht. Eine Bluse angezogen, eine alte Schürze von meiner Oma und eine Weste von meiner Uroma.
Die 11-jährige Sarah ist bereits bestens für Purim vorbereitet. Das Kostüm ist schon fertig. Das liegt daran, dass sie vorher schon mit ihren nicht-jüdischen Freunden Karneval gefeiert hat.
Und das Kostüm, das ich immer jedes Jahr an Karneval anhabe, ziehe ich dann auch für Purim an.
Purim ist eines der fröhlichsten Feste im jüdischen Kalender. Kinder verkleiden sich und Erwachsene dürfen sich betrinken. Es wird gesungen und getanzt, es gibt Geschenke und Süßigkeiten. Oft wird es als jüdischer Karneval bezeichnet, aber der Vergleich stimmt nur vordergründig. Tatsächlich geht das Fest auf eine 2500 Jahre alte Überlieferung zurück. Die Juden erinnern an die Zeit, als sie nach der Zerstörung des ersten jüdischen Tempels unter schwierigsten Bedingungen im babylonischen Exil lebten, erzählt der Rabbiner der Kölner Synagogengemeinde Jechiel Bruckner.
Wir befanden uns da in einem Großreich, wir nennen es jetzt einfach mal das persische Großreich. Da gab es einen König, der hieß Achashverosh, und die jüdische Bevölkerung befand sich in Gefahr. Einmal, weil es irgendwie in der Natur der Dinge liegt, dass da, wo Juden sind, es immer auch Antisemiten gibt. Und die gab es auch dort. Und das Zweite, das war die Gefahr der Assimilation, des Sich-Aufgebens in der nicht-jüdischen Umgebung. Und ich glaube, dass dieses Verkleiden hat mit dem was zu tun. Wir mussten, um überleben zu können, unsere Identität tarnen mussten wir sie.
Darum geht es in der Megillat Esther, der Schriftrolle Esthers. Es ist die Geschichte vom Perserkönig Achashverosh, bei uns bekannt unter dem Namen Xerxes, und einem seiner höchsten Beamten Haman, der den Plan hatte, das jüdische Volk an einem einzigen Tag auszulöschen. Zahlreiche Theaterstücke und Filme erzählen bis heute davon.
Nun, mein König, in den Grenzen deines großen Reiches Persien lebt das Volk der Judäer, die hartnäckig einen fremden Gott anbeten. Und das Gesetz sagt wohl deutlich, dieses Volk muss ausgerottet werden.
Sagt Haman in dem alten Historienfilm Das Schwert von Persien. Er erzählt, wie es Esther, der jüdischen Frau von König Achashverosh, und ihrem Cousin Mordechai gelang, die Mordpläne zu vereiteln. Am Ende landet der Bösewicht Haman am Galgen und die Juden dürfen mit Erlaubnis des Königs ihre Feinde bekämpfen.
Die Nacht der Befreiung unseres Volkes darf niemals von uns vergessen werden. Haman hat das Pur geworfen, um unser Schicksal zu besiegeln. Darum nennen wir diesen Tag Purim.
Und er soll immer wieder gefeiert werden als ein Tag der Freude.
Fröhlich feiern die Juden also bis heute ihre Rettung von damals. Es wird gemeinsam gesungen und getanzt, Geschenke an die Bedürftigen verteilt und Freunde mit Essen beschenkt. In der Synagoge wird die Schriftrolle Esthers vorgelesen und jedes Mal, wenn der Name Hamans fällt, machen alle einen Riesenkrach. Rabbi Bruckner wird mit seiner Gemeinde in Köln ausgelassen feiern und es werden viele Flaschen Wein geleert werden. Denn auch wenn das Judentum den übermäßigen Genuss von Alkohol normalerweise missbilligt, an Purim sollen sich die Gläubigen betrinken. Es ist quasi eine religiöse Pflicht, sagt der Rabbi.
Der Talmud, die jüdischen Quellen, beschreiben genau, wo die Grenze ist. Also man soll es so weit bringen, dass man nicht mehr unterscheiden kann zwischen Mordechai und Haman. Also zwischen Segen und Fluch. Ja, na also, das ist ja eigentlich dann ziemlich viel. Da muss man schon ziemlich viel trinken. Aber eben, um den Familienfrieden zu bewahren, haben wir da auch von sehr weisen Männern einen guten Tipp bekommen. Die haben gesagt, wenn du bei der Mahlzeit von Purim ein bisschen einnickerst, auch nur für Minütchen, dann hast du die Pflicht schon erfüllt, weil in dem Moment, wo du schläfst, kannst du ja nicht mehr unterscheiden.
Überschattet wird das Purimfest aber in diesem Jahr vom Krieg im Nahen Osten. Von der Sorge um die Menschen vor Ort, um Söhne und Väter, die zum Militärdienst eingezogen wurden, und um die Geiseln, die immer noch von der Hamas festgehalten werden.
Für uns ist die Ausübung eines Festes ein Muss, und zwar nicht nur als Pflichtübung, sondern auch mit dem notwendigen Enthusiasmus. Aber in unserem Gemeindesaal unten hängen an der Wand alle die Fotos von den Geiseln und auch die, die befreit sind oder leider nicht mehr am Leben sind. Und natürlich wird das unsere Freude überschatten.
Dabei sei die 2500 Jahre alte Geschichte von Purim heute aktueller denn je, findet Rabbi Bruckner.
Also die Idee zu sagen, dieses Volk wollen wir ausrotten, die gab es vor 2500 Jahren. Die gab es vor etwa 80 Jahren. Die gibt es nun schon wieder, mit dem einen Unterschied, dass es damals bei der Bedrohung geblieben ist, durch die Erlaubnis, die wir bekommen haben, uns zu wehren an dem Tag, an dem wir hätten vernichtet werden sollen. Und deshalb, ja, Purim ist dieses Jahr wirklich ganz anders.
Ein Beitrag von Ina Rotscheid über das anstehende jüdische Purimfest. Seit ihrem Bestehen sind Klöster nicht nur religiöse Orte, sondern auch Zentren der Bildung und Wissenschaft. Und sie waren über Jahrhunderte Selbstversorger. Unter anderem gehörten Kräuter, Gemüse und Obstgärten mit zu den Klosteranlagen. Meine Kollegin Eileen Hinrichsen hat für uns im Bergischen Land die Klosteranlage am Altenberger Dom aus dem 12. Jahrhundert besucht. Eine Zisterzienserabtei, gelegen im Bergischen Land nahe Leverkusen. Mönche leben dort schon lange nicht mehr. Stattdessen kümmern sich jetzt ehrenamtliche Gärtnerinnen um den Kräutergarten, der gerade im Frühling zu neuem Leben erwacht.
Elke Picht schaut zum Dom hinüber. Links davon kommt die Sonne über den Hügel.
Und jetzt mit der herrlichen Sonne. So schön.
Wir treffen uns an der alten Remise vor dem Staudengarten. Es ist kurz nach 9 am Morgen und gerade jetzt tasten sich die ersten Sonnenstrahlen in den Garten hinein. Elke Picht blinzelt noch einmal und schreitet voraus. Sie möchte mir etwas zeigen.
Ach ja, da müssen wir rumgehen, sonst sieht es nicht, wie schön der ist. Der fängt jetzt an zu blühen.
Wir eilen an der Hecke entlang, vorbei an den Beeten, die im Frühjahr, Sommer und Herbst in voller Blüte stehen werden. Der Staudengarten ist öffentlich zugänglich und ein leuchtendes Beispiel für die Form- und Farbenpracht von Stauden zu allen Jahreszeiten. Elke Picht und ihre Gartengruppenfreunde haben ihn mit Bedacht angelegt und präsentieren ihn bei den Führungen. Jetzt aber eilt Elke Picht vorbei an den viereckig angelegten Beeten, ganz nach hinten zum Ende des schmalen Kieswegs. Da, an dem Staketenzaun, leuchten Zweige mit zarten, hellrosa Knospen.
Dieser bricht jetzt gerade aus.
Das ist der rote, ne? Der rote Weinberg.
Ich hoffe es.
Ein Pfirsichbäumchen, selbst gezogen. Elke Picht hat in irgendeinem Sommer mal abgenagte Pfirsichkerne in ihrem eigenen Garten in Pflanzerde gelegt. So wie Gartenmenschen das eben machen, sagt sie.
Jahrelang kam nichts und plötzlich kamen sie alle. Und wenn sie ein Bäumchen haben, können sie es ja nicht wegschmeißen, ich nicht. Dann habe ich sie überall hingesetzt. Bei mir im Garten stehen 6 Stück. Hier steht einer, gucken Sie doch mal. Der fängt jetzt an zu blühen, ist das schön?
Oh ja, findet auch Resi Hembach. Allerdings, der Kirschlorbeer hier am Zaun, den wollen sie bald mit der Kräutergartengruppe radikal zurückschneiden und sind schon 100 Meter weitergelaufen. Hier, gleich links neben dem offenen Eingang zum Kräutergarten, ist noch Platz im Beet. Elke Picht schwingt die Hacke, Resi Hembach holt die Schilder aus dem Schuppen und sucht nach dem passenden für den Mohn mit Farbfoto und Pflanzennamen.
Als meine Kinder aus dem Haushalt raus waren, da brauchte ich irgendwas.
Sie ist gelernte Gärtnerin.
Und da kam ich mit meiner Schwägerin hier vorbei und sie sagte, die suchen hier händeringend Leute. Ich sofort hin und da war ich drin, seit 2000.
Heute ist sie längst im Ruhestand und so etwas wie die Ansagerin in der Kräutergartengruppe.
Resi, soll ich da noch ein bisschen aussehen?
Ja.
ob der Mohn sich hier wohlfühlen wird, bald schon zart blühend rot? Resi Hembach steckt das Schild in die Erde. Einmal die Woche treffen sich 8 bis 10 Kräuterbegeisterte. Im Winter werkeln sie, im Sommer ackern und gestalten sie ehrenamtlich in den Beeten.
Die Rucola, die Ringelblume, Zitronenverbene steht noch bei mir im Vogelhaus.
Manche Sachen müssen überwintert werden, weil Altenberg einfach ein kaltes Loch ist. So ist es.
Herbes Klima hier in den Hügeln des Bergischen Landes. Mitten in diesem kalten Loch haben Zisterziensermönche vor rund 850 Jahren angefangen, ihre Abtei zu errichten, mit den eigenen Händen. Ora et labora, bete und arbeite, das Lebensmotto der Zisterzienser. Sie haben Getreide angebaut, Obst, Gemüse und vermutlich auch Küchen- und Heilkräuter.
Ja, die haben gegärtnert, die haben praktisch alles sich selber angebaut. Und der Kräutergarten hier, der war sicher woanders und wahrscheinlich auch in einem größeren Umfang.
Die Mönche hatten auch Fischteiche und Kornmühlen direkt hier am Fluss an der Dünn. Keusch leben und die Bibel lesen, fernab der Welt, fernab von Luxus und Verschwendung. Das sind damals wichtige Gebote für Zisterzienser.
Und sie haben ziemlich gefroren. Ich habe so ein Buch, die Dünn, erzählt. Da wird auch von den Mönchen berichtet, die mit nackten Beinen in Sandalen hier im Winter laufen und sich die Hände warm schlagen.
Ein Kamillendampfbad bei Schnupfen, ein Saft aus Lungenkraut bei Husten, Beifuß im Festmahl fürs Verdauen. Damals wie heute gilt, Heilkräuter können helfen. Die Kräutergartengruppe und allen voran Resi Hembach setzt immer wieder Heilsäfte und Tinkturen an. Für sich selbst, für Freunde, für Verwandte. Manchmal verschenken sie auch junge Pflanzen an Besucherinnen und Besucher.
Wie da hinten schon der Beifuß kommt, da freut man sich richtig dran.
Dreimal im Jahr stellt die evangelische Kräutergruppe auch ein Event auf die Beine, auf dem Vorplatz des Doms. Sie bieten im November gegen Spende Adventskränze an. Zu Palmsonntag vor Ostern selbstgemachte Seifen, Ostereier und Blumenkarten. Und im August ist die Kräuterweihe.
Das ist wirklich das Ding. Also ich bin ja nun nicht katholisch, aber das ist mir ganz egal. Das ist so schön. So bildliche Dinge, die kann man ruhig übernehmen.
Kräuterweihe ist ein katholischer Brauch aus dem 7. Jahrhundert. Mit viel Weihrauch feiert die Kirche dabei die Aufnahme Marias in den Himmel. Bei der Öffnung ihres Grabes, so die Legende, fanden die Apostel statt des Leichnams Rosen und Lilien darin und vor dem Grab wuchsen die Lieblingskräuter der Mutter Gottes. So segnen Geistliche bis heute am oder um den 15. August herum Kräuterbüschel im Gottesdienst. In Altenberg schwenkt der Pfarrer sein Weihrauchfass auch über die Beete.
Ja, der weiht die Kräuter. Wir machen Kränze und Sträuße. Und die Kränze, die sind so schön, die sind so schön, weil das ist der Höhepunkt mit allen Blüten. Ja. Oregano mit den gelben Goldruten, das Johanniskraut.
Das ist richtig schön. Ja. Man guckt das ganze Jahr, wo wächst denn was? Und dann holen wir in großen Mengen und sitzen dann und machen diese Kränze und diese Sträuße. Und es geht reißend weg.
Hier, das Currykraut zum Kochen, steht viel zu hoch. Resi Hembach fischt die Schere aus der Tasche. Alles, was nach dem Winter grau aussieht, raus. Platz machen für frisches Grün.
Man kann die Welt ein bisschen verschönern, ihr Vielfalt geben. Und wir erfreuen uns an Düften, an Blüten. Das ist unbeschreiblich. Muss man erleben.
Geschichten und Erlebnisse. Schon bald werden Elke Picht, Resi Hembach und auch andere aus der Gruppe wieder Kinder und Erwachsene durch die Gärten führen und in die Heilkräfte der Kräuter einweihen.
Ehrenamtliche Gärtnerinnen im Kräutergarten des Altenberger Doms. Eine Reportage von Elin Hinrichsen. Und damit geht unsere Sendung für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Luise Meyer und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Hier geht es gleich weiter mit der Sendung Lebenszeit und meiner Kollegin Petra Enzminger.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten. andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.